NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
22. August 1614. Die Frankfurter Bürgerbewegung plündert die Judengasse.
Die Judengasse sucht man in Frankfurt am Main heute vergeblich. 1885 wurde sie in Börnestraße umbenannt, 1933 nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Großer Wollgraben. Alliierte Luftangriffe legten den Straßenzug während des Zweiten Weltkriegs dann in Schutt und Asche. Nur zufällig stieß man Ende der 1980er Jahre bei Bauarbeiten auf die Fundamente einiger Häuser des alten Judenghettos. Sie sind heute im Museum Judengasse zu sehen, das die Erinnerung wachhalten will.
Das hat eine lange Vorgeschichte, diese Verfolgung der Juden in Frankfurt.
Dr. Michael Matthäus ist Historiker am Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt am Main.
1241 und 1349 wurde die gesamte jüdische Gemeinde durch ein Pogrom ausgelöscht. Anfang des 16. Jahrhunderts hatte man dann die Überlegung, die Juden ganz aus Frankfurt zu vertreiben. Das war damals noch ein eher religiös motivierter Antisemitismus. Das würde ich für den Anfang des 17. Jahrhunderts so nicht mehr sagen.
Dabei nahm der sogenannte Fettmilchaufstand wenige Jahre vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges die Frankfurter Juden zunächst nur indirekt ins Visier. Die Wut der Bürger galt in erster Linie dem allmächtigen Rat der Stadt.
Der Frankfurter Rat wurde ja vom Patriziat dominiert, also von der kleinen städtischen adligen Oberschicht. Korruption im heutigen Sinne, das kann man aus den Quellen nicht nachweisen, aber eine gewisse Art von Selbstbedienungsmentalität, das auf jeden Fall. Das heißt, dass einzelne Ratsherren durchaus private Gelage, Festlichkeiten aus der Stadtkasse finanziert haben.
Die Freie Reichsstadt Frankfurt hatte sich 1533 dem lutherischen Bekenntnis angeschlossen. Die offiziell ehrenamtlichen Ratsherren bedienten sich, wo es nur ging. 1612 kochte deshalb der Unmut der Bürger über. Vor allem die Handwerker und ihre Zünfte kritisierten offen die Misswirtschaft der tonangebenden Patrizierfamilien der Limpurger und der Frauensteiner. Sie wollten erfahren, welche Sonderrechte der Kaiser der Stadt Frankfurt gewährte und wer von ihnen profitierte.
Die drei Hauptforderungen im Fettmilchaufstand schon von Anfang an waren einmal die Offenlegung der städtischen Privilegien. Die zweite große Forderung war ein Kornmarkt für die Armen. Der dritte wichtige Punkt war, dass die Anzahl der Juden in Frankfurt reduziert werden sollte und auch der sogenannte Wucherzins, also der Zins auf Geldverleih, sollte reduziert werden von 12 auf 5 bis 6%.
Denn die Wirtschaft steckte im ganzen Deutschen Reich seit Jahren in einer schweren Krise. Nicht aber die Sehnsucht nach fetthaltiger Milch gab dem Aufstand der Frankfurter Bürgerbewegung seinen Namen, sondern einer seiner Anführer, der Zucker- und Lebkuchenbäcker Vinzenz Fettmilch. Ein zeitgenössischer Kupferstich zeigt ihn energiegeladen und feist, mit gepflegtem Schnauz und Kinnbart, dicken Tränensäcken und gefurchter Trotzkopfstirn.
Er war sicherlich durch seine Vorbildung, durch seine Erscheinung, der in vorderster Front gegenüber dem Rat aufgetreten ist. Er hatte ein zwiespältiges Verhältnis zum Frankfurter Rat gehabt. Er wurde erst 1593 Frankfurter Bürger, war reformierten Glaubens und hatte eine wachsende Familie zu ernähren. Er hat sich um mehrere städtische Dienste und Ämter beworben. Das wurde immer wieder abgelehnt. Auf seinem Haus lastete doch eine recht bedeutende Hypothek, sodass also sicherlich bei Fettmilch auch persönliche Kränkungen oder Verletzungen oder Eitelkeiten da sicherlich auch eine Rolle gespielt haben.
Natürlich wiegelte der Rat die Forderungen des Bürgerausschusses ab. Doch weilte 1612 der neue römisch-deutsche Kaiser Matthias mitsamt den Kurfürsten in der Reichsstadt Frankfurt. Also reichte man die Beschwerden gleich an höchster Stelle ein. Ein kluger Schachzug, denn von nun an bekam der Frankfurter Rat Druck von oben. Der Kaiser setzte eine Kommission ein, die zwischen dem Rat und dem Bürgerausschuss vermittelte und Ende 1612 den sogenannten Bürgervertrag aushandelte. Durch die Kontrolle der Finanzen sollte von nun an weitere Misswirtschaft verhindert und der städtische Schuldenberg abgebaut werden.
Da wurden die Forderungen der Bürger, also des Bürgerausschusses, doch weitgehend schon verwirklicht. Nur bei den Juden, die Reduzierung der Juden, da hatte man noch keine wirkliche Zahl oder eine Lösung gefunden, sondern nur den Zinssatz auf 8% erstmal reduziert.
Auf dem Papier war der Bürgervertrag ein Erfolg, der Kaiser aber längst wieder über alle Berge. Also setzte der Rat, in dem Bewusstsein die rechtmäßige Obrigkeit zu sein, die Reformen nur halbherzig um. Deshalb kam es immer wieder zum Streit mit dem Bürgerausschuss, bis sich die Wut am 5. Mai 1614 zur offenen Rebellion steigerte. Die Bürger besetzten den Römer und hielten die alteingesessenen Ratsmitglieder so lange fest, bis sie abdankten. Doch hatten sie die Rechnung ohne den Kaiser gemacht. Sein Befehl lautete, die Inquisition solle richten über
die Urheber und Direktoren sowie die sonstigen Anstifter, Verletzer und Fortsetzer dieses Aufstandes.
Bürgern und Zünften gab der Kaiser 14 Tage Zeit, um ihre Unterwerfung zu erklären. Der alte Rat sollte wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen. Einschüchtern ließ sich die Frankfurter Bürgerbewegung dadurch aber nicht. Als erstes stellte sie die Gesandten des Kaisers unter Bewachung.
Das Regiment des Rates oder des Patriziates sollte ja nicht grundsätzlich abgeschafft werden.
Michael Matthäus vom Institut für Stadtgeschichte Frankfurt.
Und da war man sich wohl im Klaren, wenn man jetzt die Häuser von den Frankfurter Patrizierfamilien geplündert hätte, dann wäre eine wirklich sehr scharfe Reaktion von Kaiser und Reich dann zu erwarten gewesen. Also die Reichsacht über die gesamte Stadt vielleicht verhängt worden. Dann wären einzelne Fürsten mit der Exekution der Reichsacht beauftragt worden. Das heißt also, wäre man militärisch sicherlich auch vorgegangen. Und Frankfurt hätte seine Privilegien und die beiden wichtigen Messeprivilegien eben verloren.
Und auf denen beruhte der Wohlstand der Frankfurter. Also suchte sich die Wut der Bürger ein anderes Ventil. Im Diarium Historicum, einer zeitgenössischen Chronik, heißt es,
da die Juden vom Wind nicht leben können, wo nehmen sie dann anders ihren Unterhalt her als aus unserem Schweiß und Blut? Daher werden sie unsere Kostgänger. Sie sind unsere Saugegel.
Die Juden waren wieder mal das schwächste Glied in der Kette. Sie galten schon immer gerne als Sündenbock.
Heute vor 400 Jahren, am 22. August 1614, nach dem alten, damals noch gebräuchlichen julianischen Kalender, näherten sich aufgebrachte Handwerksgesellen den verschlossenen Toren der Judengasse. Dort lagerten die Pfänder und Schuldverschreibungen vieler Frankfurter Bürger. Man wollte wieder bei Null anfangen, ohne Schuldenlast. Zugleich spekulierte man darauf, dass Gewalt gegen die als Wucherer verschrienen Juden vor Gericht keine gravierenden Folgen haben würde. Die offiziell 2700 Bewohner der Judengasse bewaffneten sich mit Pflastersteinen und versperrten die Tore zu ihrem Ghetto. Im Vinzenzlied, verfasst von Elchanan Abraham Hillin und später ins Hochdeutsche übertragen, klagten die Juden:
Die Räuber kamen jetzt daher, zum Leide von uns allen. Die Tore wollten stürmen sie und plündern uns und töten. O gütiger Gott, verlass uns nie, so hörte man uns beten.
Die Angreifer, an diesem Tag ohne ihren Anführer Vinzenz Fettmilch, waren in der Übermacht. Die Plünderung der 195 Häuser und der Synagoge dauerte bis tief in die Nacht. Dabei verbrannte der Mob auch heilige Bücher und Schriften der Juden. Erst nach 13 Stunden schritten bewaffnete Ordnungskräfte ein. Zwei Juden waren tot, viele verletzt. Am Tag darauf, dem 23. August 1614, verließen die letzten 1400 Juden die Stadt Frankfurt am Main. Dennoch bestand Grund zur Hoffnung. Denn die Juden waren, wie es damals hieß,
kaiserliches Kammergut.
Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Kaiser Matthias reagieren würde. Am 4. September 1614 verhängte er über die Rädelsführer des Aufstandes die Reichsacht, das heißt den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Betroffen waren in erster Linie
Vinzenz Fettmilch, Konrad Gerngroß, Konrad Schopp.
3 Wochen später wurde das kaiserliche Urteil von einem Herold vor dem Frankfurter Römer verlesen und angeschlagen. Zunächst wagte niemand, die Geächteten zu verhaften, denn sie hatten noch viele Anhänger in der Stadt. Bald jedoch gingen immer mehr Frankfurter Bürger auf Distanz, bis die Aufständischen Ende November festgesetzt werden konnten.
Wir haben hier im Institut für Stadtgeschichte mehrere Abbildungen der Hinrichtung, die am 28. Februar 1616 auf dem Rossmarkt in Frankfurt stattfanden, mit äußersten Sicherheitsvorkehrungen. Das Hinrichtungsgerüst zum Beispiel, die Barrieren, die Schranken, das wurde alles nicht in Frankfurt angefertigt, sondern in Höchst wurde dann hier reingebracht, damit nicht im Vorfeld schon Unruhen entstehen in der Bürgerschaft. Alle Bürger mussten erscheinen, Waffen tragen war verboten.
Im Vinzenzlied heißt es:
Zuerst trat vor die Henker hin Vinzenz, der Volksverführer. Des Todes sprach man schuldig ihn, als Mörder und Aufrührer.
Die Köpfe der 4 Haupträdelsführer wurden dann an den Frankfurter Brückenturm aufgespießt.
So der Historiker Michael Matthäus.
Vinzenz Fettmilch wurde noch dazu gevierteilt und jeweils ein Teil an jeder der 4 Frankfurter Landstraßen aufgehängt zur ewigen Abschreckung. Sein Haus in der Tönkesgasse wurde abgerissen. Seine Frau und seine Kinder mussten Frankfurt auf ewig verlassen. Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt.
Und es gab noch weitere Hinrichtungen und Verbannungen. 224 Frankfurter Bürger mussten zudem hohe Geldstrafen in die kaiserliche Kasse zahlen. Die Juden schienen die Sieger zu sein. Hunderte Soldaten geleiteten sie zurück in die Stadt. Über den 3 Toren der Judengasse schlug man kaiserliche Adler an. In goldenen Lettern stand geschrieben:
Kaiserlicher Majestät und Heiligen Reichsschutz.
Doch das hieß nicht, dass die Juden nach dem Fettmilchaufstand und der Plünderung der Judengasse in Frankfurt juristisch besser gestellt worden wären. Die Anzahl ihrer Familien blieb auf 500, also ca. 3000 Einwohner beschränkt. Pro Jahr durften maximal 12 Paare heiraten und 6 Juden zuziehen. Ihre vollen Bürgerrechte erhielten sie erst 2 Jahrhunderte später, während der französischen Besetzung Frankfurts, als auch der Ghettozwang aufgehoben wurde. Obwohl der Bürgervertrag in Frankfurt offiziell weiter Gültigkeit besaß, waren die Handwerker und das gewerbetreibende Bürgertum politisch schachmatt gesetzt. Und das für mindestens 3 Generationen. Von der abschreckenden Wirkung des Fettmilchaufstandes kann man sogar noch beim 1749 geborenen Johann Wolfgang Goethe nachlesen.
Unter den altertümlichen Resten war mir von Kindheit an der auf dem Brückenturm aufgesteckte Schädel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, der seit 1616 sich durch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte,
notierte Goethe in Dichtung und Wahrheit. Trotz der Vergehen der Enthaupteten gegen die Juden würdigte er aber auch ihre Bemühungen für mehr politische Mitsprache der Bürger.
Da ich nun die näheren Umstände vernahm, wie alles hergegangen, so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer künftigen, besseren Verfassung gebracht worden, ansehen durfte.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an den sogenannten Fettmilchaufstand, der heute vor 400 Jahren in Frankfurt stattfand. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.